Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht.
Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Ulf Merbold. Ulf Merbold stammt aus Greiz, war dreimal im All, lebt aber schon lange in Stuttgart. Er ging damals, als die Grenzen noch offen waren, nach Berlin und dann eben weiter nach Stuttgart, weil er hier nicht studieren durfte. Das hatte einfach was damit zu tun, dass er sich dem System in der DDR nicht unterwerfen wollte. Wir sprechen natürlich über das Weltall, wir blicken auf die Sterne, aber genauso auch auf unsere Erde. Astronauten haben ja immer einen ganz besonderen Blick auf den Heimatplanet. Er beschreibt es zum Beispiel, wir leben alle im Prinzip in einem Raumschiff. Und wenn man sich da nicht versteht, man kommt nicht raus. Wir haben nur diesen begrenzten Raum und wir sollten mit ihm doch viel sorgfältiger umgehen. Ein sehr tiefgründiges und auch beeindruckendes Gespräch. Viel Spaß dabei.
Wo sind Sie denn gerade?
In Stuttgart.
In Stuttgart, ja. Als ich mir so Ihre Biografie durchgelesen habe, da sind ja so viele Sachen drin. Ich weiß nicht, kennen Sie Big Bang Theory, diese Serie?
Ja, klar. Nee, die Serie kenne ich nicht, aber ich meine, die physikalische Theorie, die kenne ich.
Ja, das ist klar. Davon gehe ich ganz stark aus. Diese Serie, da geht es um junge Physiker, die in einer WG leben. Sie sind damals, als die Grenzen noch offen waren, ja nach Berlin und haben dann dort Physik studiert, ne? An was erinnern?
Ich wollte ursprünglich nach dem Abitur in Jena studieren und wurde eben abgewiesen vom damaligen Prorektor für Studienangelegenheiten. Und deswegen bin ich am Ende in den Westen gegangen, wie man heutzutage sagen würde. Also es war die schwierigste, aber auch die folgenreichste Entscheidung meines Lebens, mit 19 Jahren alles hinter mir zurückzulassen. Und mein damaliger Plan war, in Berlin zu studieren, weil eben vor dem Bau der Mauer die U- und S-Bahnen ja durch die ganze Stadt fuhren. Und ich dachte, wenn ich in West-Berlin dann bleibe, dann kann ich auch noch besucht werden von meinen Schulfreunden und Verwandten und so weiter. Aber das hat eben dann nicht gehalten, denn im August 61 wurde dann die Mauer gebaut und insofern hat diese Planung sich zerschlagen und ich habe daraus die Konsequenz gezogen, eben nach Stuttgart weiterzuziehen. Und hier habe ich dann studiert.
Mhm. An was erinnern Sie sich denn aus dieser Zeit am liebsten zurück?
Ja, das war mir alles andere als lustig. Also, ich meine, das ist ja, jetzt überlegen Sie mal, Sie sind 19 Jahre alt und haben Freunde und Freundinnen und ich lebte in Greiz in einem alten Haus, aber sehr schön gelegen mit Garten und dann gibt man das alles auf. Also, das ist alles andere als irgendwie eine Änderung, die ohne jede Probleme abläuft. Mhm. Ich muss da dann auch gucken, wie ich meinen Lebensunterhalt bestreite und nach Meinung der bundesdeutschen Kultusminister hat das DDR-Abitur, das man ja nach 12 Schuljahren abgelegt hat, nicht den Ausweis der Hochschulreife bedeutet, ich musste also am 13. Schuljahr machen, das Abitur wiederholen. Mhm. Das sind die Konsequenzen einer solchen Entscheidung. Und ich bin natürlich immer noch sauer, dass in der damaligen DDR die sogenannte gesellschaftliche Beurteilung, die man ja selber nie zu sehen bekam, solche Nachwirkungen hatte, dass eben einer, der wie ich nicht der FDJ angehörte, nachher nicht studieren durfte.
Ich habe extra ein bisschen provokativ gefragt, weil das natürlich für Sie eine große Entscheidung war damals und Sie da
die schwierigste und folgenreichste Entscheidung meines Lebens.
Ja, hat ja aber auch trotzdem was Positives gehabt am Ende, denn Sie sind ja dann ins All geflogen später. das wäre dann wahrscheinlich auf der anderen Seite so eventuell nicht passiert, ne?
Nein, sicher nicht. Also mein Freund Sigmund Jähn, das ist ja genau das Gegenteil. Der ist also durch die Institutionen des Marxismus-Leninismus durchgegangen, hat die Lehre, die er gemacht hat, hat den Beruf ja gar nicht ausgeübt, hat sich dann gleich gemeldet für die Luftwaffe der Nationalen Volksarmee oder für die Vorgängerorganisation und war in der Partei und hat auf die Weise Karriere gemacht.
Mhm. Wenn Sie sagen Freund, warum Freund?
Na gut, ich habe ihm ja nun selber dann geholfen, nachdem eben die DDR-Geschichte wurde, saß er ja da ziemlich zwischen den Stühlen. Aber wir hatten uns schon vorher, vor dem Fall der Mauer, mehrfach gesehen. Es begann damit mit dem 90. Geburtstag von Hermann Obert, der am 25. Juni 84 in Salzburg gefeiert wurde. Da bekamen er und ich zeitgleich die Hermann-Obert-Medaille um den Hals gehängt. Und na gut, wir haben uns also immer wieder mal getroffen auf irgendwelchen internationalen Raumfahrtkongressen und Tagungen. Und das, was uns am Ende irgendwie in einem gewissen Maße auch verbunden hat, das war eben die Erfahrung, die wir zu diesem Zeitpunkt beide hatten, dass 90 Minuten ausreichen, den Erdball zu umrunden als Raumfahrer. Und wir hatten eben nicht nur die Schönheit der Erde erlebt und gesehen, sondern uns war auch klar, dass das Schlimmste, was passieren könnte, darin bestünde, dass der Kalte Krieg, den es damals gab, zum Heißen Krieg mutierte, denn dann hätte es auf diesem Planeten keine Gewinner mehr gegeben.
Mhm.
Und das gilt auch heute noch.
Mhm. Das ist interessant, dass Sie das so ansprechen, weil ich habe mir das fast genauso aufgeschrieben, wie der Blick aus dem All auf die Erde vielleicht Ihre Perspektive und die Einschätzung verschiedener Ereignisse hier verändert hat.
Na ja, gut, ich bin derjenige unter den westdeutschen Astronauten, der eben den Sigmund schon vor den meisten Jahren kennenlernte. Und ich dachte, na ja, gut, also die wir diese Erfahrung machen durften, wie klein diese Erde ist. Es ist im Grunde ein Raumschiff, mit dem wir alle im leeren, finsteren Weltall unterwegs sind, von dem auch keiner aussteigen kann. Wir haben eben auch eine Pflicht zu erfüllen, der Restmenschheit das auch irgendwie zu kommunizieren, dass es besser ist, die Konflikte, die es sicherlich gibt, mit friedlichen Mitteln zu lösen, anstatt mit Gewaltmitteln. Wenn Sie sich in einem Raumschiff streiten, dann nimmt das Raumschiff Schaden und am Ende sind alle möglicherweise davon betroffen. Und das war also so der Nenner, der uns irgendwie verbunden hat. Aber ich kann auch noch mal sagen, also am Ende habe ich eigentlich damit gerechnet, dass der Sigmund trotz allem ein Verteidiger des Sozialismus bleibt. Aber er hat sich nachher eigentlich relativ schnell auch an die veränderten Lebensumstände nach der Wiedervereinigung angepasst.
Hm. Also ich bin ja 1980 geboren, das ein paar Jahre vor der Wende. Aber Sigmund Jähn war natürlich einer dieser großen Volkshelden hier im Osten, also in der ehemaligen DDR. Wie haben Sie das denn damals erlebt? Oder wurden Sie gar nicht mehr so stark gefeiert, weil Sie waren ja ein paar Jahre später dran, ne?
Ja doch, ich meine, ich wurde auch rumgezeigt und das ist meine, natürlich nicht in dem Maße wie Sigmund Jähn. Ich glaube auch, dass seine eigentliche, Last, könnte man das nennen, gar nicht so sehr der Raumflug war, sondern dass er hinterher instrumentalisiert wurde als lebender Beweis für die Überlegenheit des Sozialismus. Nach ihm wurden ja Schulen, Straßen, Schiffe benannt. Ja. Er musste auf die Parteikongresse, an den Staatsjagden teilnehmen. Also ich kann mir nicht denken, dass das immer ein großes Vergnügen war, aber er hat es ja mit sich machen lassen. Und das ist mir nun Gott sei Dank erspart worden. Auch in meinem Fall kam es dazu, was weiß ich, dass der Herr Minister XY sich mit mir irgendwo hat zeigen lassen. Aber ich habe das auch, so gut ich das konnte, gesteuert und habe mich da nicht so sehr instrumentalisieren lassen, sondern ich habe mich immer als ein Dienstleister für die Wissenschaft verstanden und wollte diese Glaubwürdigkeit, also ein Mitglied der wissenschaftlichen Welt zu sein, da auch nicht aufs Spiel setzen, indem ich mich zu sehr irgendwie vor die Fernsehkameras und die Medienmikrofone hätte ziehen lassen.
Mhm. Haben Sie das eigentlich auch richtig als Wettlauf empfunden, wer jetzt nun der Erste ist, der im Alles?
Nee, überhaupt nicht.
War nicht so ein Druck auf Ihrer Seite?
Nee, ich meine, ich bin ich war 10 Jahre beim Max-Planck-Institut tätig und habe 10 Jahre lang experimentelle Festkörperphysik betrieben, war darüber so Mitte 30 geworden und habe dann gedacht, jetzt ist für mich ein guter Moment, zu überlegen, ob ich bis ans Ende meiner Berufszeit auf diesem Acker weiterarbeiten sollte oder ob ich nochmal was ganz Neues anfangen soll. Und dann wollte der reine Zufall, dass die Europäische Weltraumagentur Wissenschaftler suchte, die dann am ersten Space Lab-Flug mitfliegen sollten, nicht um das Raumschiff zu pilotieren, sondern um die wissenschaftlichen Experimente zu machen. Mhm. Und da habe ich mich dann drum beworben. Ich habe zu diesem Zeitpunkt vom sogenannten Interkosmos-Programm überhaupt keine Ahnung gehabt. Das war ja am Ende auch ein politisches Programm der Sowjetunion. Die haben ja der Reihe nach erst aus Tschechien den Remek, dann den Hermaszewski aus Polen, dann den Siegmund mitgenommen. Dann ging es weiter, Rumänien, Bulgarien. Diese Randstaaten, die wurden alle mit einem Flug sozusagen bedacht. Und in meinem Fall, also ich für mich, sehe mich nicht als den zweiten Deutschen, sondern als den ersten Europäer. Ich bin der erste ESA-Astronaut, der da mitfliegen durfte. Und dass der Siegmund Jähn vor mir dran war, das ist schön für den Siegmund, aber das ist für mich nicht relevant.
Was haben Sie denn für, wenn Sie in Ihren ersten dreimal waren, siebenmal, ne?
Ja.
Dieser Moment, in dem Sie da, ich weiß halt nicht, wie man das beschreibt, aber in dem man ins All eintaucht und auf einmal vielleicht so dieses große Schwarze aufgeht und man sieht dann die Erde auch nur noch als kleinen Ball. Was geht da in einem vor? Ist auch ein bisschen Angst dabei?
Nee, warum soll man da vor Angst haben? Also man muss sich natürlich als Astronaut schon vorher Gedanken machen. Ich hatte dafür aber auch ausreichend Zeit. Ich habe mehr als 5 Jahre für diesen ersten Flug trainiert, ob man eben das Risiko einer solchen Reise, das es ja fraglos gibt, eingehen möchte und dazu auch die Stärke hat, es dann zu tun. Aber für mich war das eigentlich kein Problem. Ich habe, und das denke ich nach wie vor, für mich entschieden, dass man klug ist, wenn man in seinem Leben das Verhältnis zum Zugewinn, was immer das ist, in meinem Fall meinetwegen wissenschaftliche Erkenntnis, zum Risiko, das man dafür eingehen muss, das muss man optimieren. Wollte man nur das Risiko gering halten, müsste man ja wohl im Bett liegen bleiben. Mhm. Aber was wäre das für ein Leben? Also insofern habe ich damit eigentlich kein Problem. Und dieser Moment, auf den Sie hier hinzielen, wenn man zum ersten Mal Zeit findet, aus dem Fenster zu schauen, das kann ich Ihnen mit Sprache, glaube ich, nicht angemessen bescheiden. Da müsste man vielleicht mal einen Dichter in den Weltraum mitnehmen, der das seinen Mitmenschen dann angemessen kommunizieren kann. Auf jeden Fall, das ist die nachhaltigste Wirkung von allem überhaupt, wenn man dann rausschaut und diese den gekrümmten Horizont sieht, gesäumt von einer hinreißend schönen, dünnen Schicht der Lufthülle. Darüber ist ein rabenschwarzer Himmel. Das ist absolut grandios.
Mhm. Ja, toll. Aber es ist ja nicht nur Spaß, was man dann oben im Weltall hat. Sie haben ja Experimente gemacht. Wie muss man sich das denn so vorstellen, wie der Ablauf ist, der Tagesablauf?
Ja, der ist, also bei diesen SpaceX-Flügen, von denen ich ja zweimal dabei war, da wird in zahllosen Simulationen vor dem Flug der Ablauf dieser Mission optimiert und dann wird diese sogenannte Timeline, also der Ablaufplan, tatsächlich fast sekundengenau eingehalten. Mhm. Sie müssen eben ein Experiment, so wie es geplant ist, auch beenden, zu einem bestimmten Zeitpunkt, damit das nächste beginnen kann. Ich nehme an, Sie sind jetzt in Erfurt, ist das so?
Ja.
Wenn Sie nun ein Bild machen sollen, vom Weltraum aus Erfurt zu fotografieren, dann müssen Sie das genau machen, wenn das Raumschiff über Erfurt ist. Wenn Sie da ein paar Minuten zu spät dran sind, dann sind Sie, was weiß ich, über Israel. Und insofern ist die Arbeit in einer solchen Umwelt extrem präzise, was die Zeit angeht. Und man nützt natürlich jede Sekunde im Weltraum aus mit dem Ziel, ein Höchstmaß an neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu produzieren, zu kreieren. Und der Wissenschaftsastronaut ist derjenige, der eben erstmal die Daten nach Hause bringen muss, damit dann die Wissenschaftler hinterher aus diesen Messdaten oder im Weltraum gezüchteten Kristallen oder im Weltraum entnommenen Blutproben zu neuen Einsichten gelangen können. Und das ist, weiß Gott, so, dass man, wir haben auch im Schichtbetrieb gearbeitet, als erste in der NASA-Geschichte überhaupt rund um die Uhr, dass man in dieser Schichtzeit eigentlich nicht ans Fenster gehen kann, sondern da muss also dieses geplante Programm ablaufen und zum Rausschauen kommt man erst dann, wenn man abgelöst wurde.
Mhm. Ja, zumal ja pro Experiment ja auch immense Kosten dranhängen, ne?
Ja, nun gut. Ja, das ist so eine typische Journalistenfrage. Die teure Raumfahrt, ich sehe schon, wo der Hase hinläuft.
Nee.
Aber ich meine,
überhaupt nicht.
Es gibt auch andere wissenschaftliche Projekte, was weiß ich, die Hochenergiephysik in Genf oder die Teleskope des European Southern Observatory in Chile, Spiegelteleskope, das neueste soll jetzt 40 Meter Durchmesser haben, der Primärspiegel. Das ist eben alles nicht für ein Appel und ein Ei zu haben. Und die Raumfahrt ist ein Sektor in der Wissenschaft und profitiert davon, dass man eben in einem Raumschiff die Schwerelosigkeit hat und beliebig lange aufrechterhalten kann, dass man oberhalb der irdischen Atmosphäre fliegt und damit an Signale der Sterne herankommt, die vom Boden aus nicht verfügbar sind, weil zum Beispiel das UV-Licht in der Atmosphäre absorbiert wird. Und dann gewinnt man natürlich auch daraus Erkenntnisse, dass man die Erdkugel aus der Distanz beobachten kann, um zu erfassen, was am Boden passiert. Also die Frage, ja, wie sieht es aus mit den Gletschern, wie gesund sind die Wälder, wie stark ist die Abholzung des amazonischen Urwaldes vorangekommen und so weiter. Das sind eben Chancen, die die Raumfahrt bietet und dass das auch Geld kostet, das ist so, klar.
Mhm. Da hat ja der Alexander.
Aber das Geld, das wir dafür ausgeben, ist ja immer noch gut angelegtes Geld, wenn wir auf die Weise für unsere Enkel erreichen, dass diese Erde eben bewohnbar bleibt, dass wir ihren Zustand bewahren, um den Nachgeborenen diesen Planeten intakt zu hinterlassen, dann ist ja das Geld auch gut ausgegeben.
Ja, das war auch eher bezogen mit auf den Zeitplan, den man oben hat, diesen, was Sie beschrieben haben, diesen strikten, strengen Zeitplan, um eben alle Experimente auch durchführen zu können, an dem natürlich auch Geld hängt. Weil Sie eben den Urwald angesprochen haben, der Alexander Gerst hat ja auch, als er im All war, so sehr öffentlichkeitswirksam eben auch dramatische Bilder gezeigt, eben von der Zerstörung der Erde. Was ist Ihnen denn vom Blick aus dem All da besonders in Erinnerung geblieben, was Sie auf der Erde gesehen haben? Muss jetzt nicht unbedingt nur Zerstörung sein, also, oder auch andere Gebiete.
Ja gut, also man, zunächst mal denke ich, also ich jedenfalls, ich war überwältigt von der Zerbrechlichkeit, aber auch von der Schönheit der Erde. Wenn Sie da in 300 Kilometer um Ihre Bahnen ziehen und Sie kommen über die Alpen, dann können Sie eben die Strukturen dieses Gebirges wie aus einem aufgeschlagenen Buch anschauen und Sie können nicht nur die Haupttäler identifizieren wie das Inntal oder das Wallis oder den Rhein, der durch die Alpen fließt, sondern man sieht die Nebentäler und hätte natürlich am liebsten die Chance, das Raumschiff mal anzuhalten, um in aller Ruhe dann diese Regionen, insbesondere diejenigen, die man eben kennt, genauer anzuschauen. Aber das geht nicht. Es geht unerbittlich weiter und irgendwann, bald, spätestens nach 50 Minuten, geht die Sonne wieder unter und das passiert dann 16 Mal schneller, als man es auf der Erde erlebt. Und dann ist man auf der Nachtseite der Umlaufbahn und hat einen grandiosen Sternenhimmel. Wenn man Glück hat und an einer Mission beteiligt wird, die weit nach Norden, weit nach Süden führt, dann sieht man von oben die Nordlichter und die Südlichter des Nachts. Also das kann man eigentlich mit Sprache gar niemand richtig vermitteln. Aber man sieht natürlich auch die Schäden, die wir setzen. Also über Ballungszentren, zum Beispiel dieses Becken von Los Angeles, da sieht man, wie die Luft trüb ist durch Verkehr und Industrie. Und sieht, dass der Aralsee verschwindet, dass der Tschadsee verschwindet. Also da greift der Mensch eben in die Natur ein. Nehmen wir mal das Beispiel Aralsee. Die Usbeken, die zapfen die beiden großen Flüsse Syrdarja und Amurdarja an auf dem langen Weg durch ihr Land, um mit dem Wasser Baumwolle zu erzeugen. Aber auf die Weise kommt eben heutzutage sehr viel weniger Wasser in diese Senke. Und deswegen ist das Gleichgewicht zwischen Zufluss und Verdunstung verändert. Und der See, der ist mehr oder weniger weg jetzt. Mhm. Für diejenigen, die da leben, ist das natürlich eine ganz dramatische Änderung ihrer Lebensumstände. Mhm.
Sie haben
in Deutschland, hier geht es ja noch relativ, dass wir den Klimawandel haben, ich glaube, das wird kein halbwegs vernünftiger Mensch noch bestreiten wollen. Und das bedeutet in meinen Augen eine Änderung immer. Für die einen ist es eine Chance, für die anderen auch eine Katastrophe. Und ich denke, wir sind gut beraten, wenn wir gerade in Situationen, wo wir die Zusammenhänge vielleicht noch nicht so richtig durchschauen, dann erstmal auf die sichere Nummer gehen und sagen, dann müssen wir erstmal alles unterlassen, was möglicherweise die Situation verschlechtert.
Hm. Ja, irgendwann gibt es ja dann eventuell auch so einen Kipppunkt, an dem man gar nicht mehr gegensteuern kann. Und viele schauen ja auch gerade mit Sorge auf Russland, wo es seit Jahren immer wärmer wird in Sibirien und der Permafrostboden jetzt auftaut langsam. der dann sehr viel CO2 eben auch nochmal freisetzen kann.
Sicher, man, das, wenn das Eis mal wegschmilzt, das, also die Albedo, das heißt das Reflexionsvermögen von Schnee und Eis, das ist ja enorm, also es ist fast eins. Also das Licht der Sonne, das ist ja die primäre Energiequelle, das wird dann zu reflektiert und dann ist die Energie wieder weg. Wenn das aber mal weggeschmolzen ist und der Boden wird dann dunkel, dann wird das Licht absorbiert und führt zur Bodenerwärmung. Und auf die Weise ist das eben ein nichtlinearer Zusammenhang. Wenn das Eis weg ist, verschlimmert sich die Situation sofort sehr. Und deswegen dieses Verschwinden der Gletscher, das ist nicht mehr reparabel. Über einen bestimmten Punkt drüber kann man das nicht mehr zurückdrehen.
Mhm. Interessieren Sie sich eigentlich
immer... Russland, klar. Aha. Wenn das Methan aus dem Boden rauskommt, das ist ja ein schlimmerer Klimakiller als das CO2, das kommt dann auch noch dazu, dann ist zu befürchten, dass eben die Atmosphäre sich so verändert, dass sie zwar das Licht der Sonne, das ja eine Wellenlänge von, sagen wir mal, das grüne Licht, ein halben Tausendstel Millimeter hat, das geht durch, aber die Wärmestrahlung, die die Erdkugel ja dann ins Weltraum wieder abgibt, die wird in der Atmosphäre dann nicht mehr durchgelassen. Und deswegen ist eben das Problem schon, dass wir ja die Atmosphäre in diesen 150 Jahren, die Industrialisierung jetzt passiert ist, verändert haben. Wir haben also vor 150 Jahren 280 ppm CO2 gehabt, jetzt haben wir über 400.
Mhm.
Und das bewirkt eben, dass die Abstrahlung in das All jetzt gemindert ist. Und damit haben wir diesen Treibhauseffekt. In meinen Augen ist er da. Das kann man nur hoffen, dass wir alle den Regierungen es zugestehen, dass wir eben am Ende uns auch selber einschränken.
Mhm. Verfolgen Sie aktuelle wissenschaftliche Entwicklungen immer noch? Wie zum Beispiel jetzt, dass ein paar Forscher eben glauben, dass es über 30 Zivilisationen geben kann, also bewohnbare Planeten auch in unserer Galaxie.
Ja, das kann gut sein. Also, aber ich meine, das ist natürlich sehr spekulativ. Trotzdem, wir haben jetzt einige tausend sogenannte Exoplaneten gefunden. Das sind also Planeten, die Sterne umrunden, so wie das Sonnensystem eben auch je nach Zählweise 8 oder 9 Planeten hat, wovon die Erde einer der Planeten ist. Also muss man wohl davon ausgehen, dass es mehr oder weniger normal ist, dass jeder Stern auch Planeten hat. Und warum sollten wir dann auf der Erde die Einzigen sein? Aber man muss natürlich ein bisschen drüber reden, wenn man die Frage fragt, gibt es woanders Leben, wie dieser Begriff Leben definiert ist. Das können ja auch Bakterien sein.
Mhm.
Auf jeden Fall... diese Exoplaneten, die umkreisen ja solche Sterne, die sehr nahe sind von uns aus, von der Sonne. Sonst könnten wir es ja gar nicht sehen.
Mhm.
Und den Planeten selber gesehen hat noch keiner. Dafür wird aber jetzt in Chile dieses schon vorhin genannte 40 Meter Spiegelteleskop gebaut, um sie direkt abzubilden. Die Nachweise dieser Exoplaneten sind indirekt. Ich will das hier nicht erklären, das kostet zu viel Zeit. Aber für mich ist damit im Grunde eines ausgesagt, Planeten gibt es wahrscheinlich um viele Sterne herum und allein die Milchstraße hat 100 Milliarden Sterne und es gibt Milliarden von Galaxien. Also deswegen denke ich schon, Leben gibt es an vielen Stellen. Allerdings muss man auch bedenken, wenn Sie jetzt hochentwickelte Zivilisationen daran denken, da muss man mal klarstellen, dass auf der Erde, die Erde ist meinetwegen 4 Milliarden Jahre alt, nach 3 Milliarden Jahren gab es Bakterien, das kann man ja nachweisen, Humiden, also menschenähnliche Lebewesen, die gibt es vielleicht seit 8 Millionen Jahren. Das heißt, das ist also von dieser Milliarden Jahre langen Zeitachse nur das letzte Stückchen. Und ausdifferenzierte Gesellschaften, wo es Gesetze gibt, wo die Menschen irgendwie gemeinsam irgendwas machen, etwas erbauen, Pyramiden oder Kanäle oder was auch immer, das gibt es seit 5000 Jahren. Insofern, das, was wir jetzt hier vorfinden, als auch eine differenzierte, intelligente Gesellschaft, das ist auf der Zeitachse der Erdentwicklung wie ein Blitzlicht ganz am Ende. Und ich denke mal, wir sollten dann davon ausgehen, dass es an anderer Stelle ähnlich ist. Das bedeutet für mich, ich gehe mal davon aus, dass es an vielen anderen Punkten in diesem großen Kosmos Leben gibt. Aber ob es eben diese ausdifferenzierten Gesellschaften gibt, das ist auch denkbar, aber wahrscheinlich nicht so häufig wie Leben überhaupt, also in einem generalisierten Begriff.
Wenn Sie diese Zeitachse jetzt so aufmachen, dann könnte man ja auch sagen, vielleicht ist es auch ein bisschen dystopisch gedacht, dass es einen Planeten gibt, auf dem eine Gesellschaft schon zum Untergang des Lebens geführt hat und weil sie eben den Klimawandel oder andere Sachen, Zerstörung, nicht mehr aufhalten konnten. Wenn es jetzt schon so viel Zeit vergangen ist.
Ja, gut. Ich glaube schon auch, wir müssen uns mal Gedanken machen, also jetzt rede ich nochmal von der Gesellschaft auf diesem Planeten Erde, ob es ethisch vertretbar ist, jetzt komfortabel zu leben, aber die Altlasten den Ungeborenen zu hinterlassen. Eigentlich kann es ja nicht sein, dass ich mir es jetzt hier komfortabel einrichte und die Atmosphäre mit CO2 belaste oder was weiß ich, radioaktive Abfälle hinterlasse oder auch jede Menge Schulden, die dann meine Urenkel irgendwann mal bezahlen müssen. Und die müssen dann damit leben, mit den Schäden, die wir in dieser Zeit jetzt verursacht haben.
Ja gut, wir finden natürlich durch Fridays for Future gerade eine sehr intensive Debatte darüber, auch wenn das jetzt in Zeiten Corona vielleicht ein bisschen abgeschwächt ist. Aber da ist ja auch was in Gang gekommen.
Ja gut, aber ich meine, diese diese Fakten, die gibt es ja schon länger. Also wenn ich überlege, meine Großeltern in Greiz, die haben im Winter ein kleines Zimmerchen geheizt. Und die gute Stube, wie das damals sich nannte, die wurde sonntags warm gemacht. Und heutzutage, da heizen wir das ganze Haus vom Keller bis unter die Decke. Die Energie muss ja irgendwo herkommen. Oder
Klimaanlagen aber auch, ne? Sagen, nicht nur heizen, sondern auch kühlen.
Wahrscheinlich auch ein Auto. Haben Sie eins?
Ein Auto, ja.
Also, aber Sie können ja mal überlegen, es könnten 500 Passagiere in einem Zug fahren, statt mit 500 Autos. Und das wäre für die Umwelt natürlich sehr viel schonender als die 500 Autos. Und wir können das viele Geld, das wir in der Nachkriegszeit in die Infrastruktur des Automobils investiert haben, in Autobahnen, Parkhäuser und so weiter, jetzt mal die nächsten 50 Jahre in die Bahn investieren.
Oh, da machen Sie aber, Sie leben in Stuttgart, da machen Sie sich dort nicht viele Freunde, wenn Sie so sagen, oder?
Ja, das ist wahr, aber es muss ja trotzdem mal drüber
diskutiert werden. Ja, natürlich,
ist wahr. Ja. Und ich meine, es ist ganz klar, die Gesellschaft, wir haben die Politiker, die wir verdienen, die haben wir ja gewählt. Und die Politiker, die wir haben, die denken natürlich auch drüber nach, wenn ich vom Automobil weggehe, dass wir dann den Sektor in der Wirtschaft schädigen, der den eigentlichen Wohlstand erzeugt. Also die Wertschöpfung in Deutschland in der Wirtschaft, das ist im Wesentlichen das Automobil. Jeder sechste Arbeitsplatz hängt mittelbar oder unmittelbar mit der Autoherstellung zusammen. Und das muss einem auch klar sein. Ein Politiker, der also hergeht und diesen Laden zumacht, der verursacht natürlich wirtschaftliche Probleme. Ist ja logisch. Mhm.
Herr Merbold, wenn ich Sie jetzt schon einmal so direkt zur Verfügung habe, ich stoße manchmal an meine Grenzen, was Kinderfragen, die Beantwortung von Kinderfragen angeht. Sie haben sicherlich auch schon viel Kontakt mal mit Schulklassen gehabt oder irgendwo zu Besuch gewesen. Meine Tochter, mit der habe ich neulich in den Himmel geguckt und wir sahen diese vielen neuen Satelliten von Elon Musk, die wie an einer Perlenkette ja gerade durchs All sausen. Und dann philosophiert man natürlich so ein bisschen über die Sterne und dann fragt sie, worin bewegen wir uns denn eigentlich? Und wenn sich das Weltall immer noch ausdehnt, immer weiter, worin dehnt sich das denn eigentlich aus? Das sind so Fragen, die stellt man sich natürlich auch. Als Erwachsene hört man dann, glaube ich, aber auf, nach der Antwort zu suchen und man kann diese Frage gar nicht beantworten. Ich habe auch natürlich was von Stephen Hawking mal gelesen, wo es physikalisch und erklärt wird, aber irgendwie stößt man da ja rein geistig, mental an Grenzen, weil man diese Dimensionen gar nicht fassen kann. Was sagen Sie da Kindern bei so einer Frage?
Ja, gut, also man das von Staubwolken und Restgaspartikeln abgesehen, ist es all ein Vakuum, leer. Und also das ist zwar schwierig, aber wo kein Stoff ist, kann ich auch zum Beispiel nicht von einer Temperatur reden. Eine Temperatur hat nur ein Stück Materie, ein Gas, eine Flüssigkeit oder ein Stück Metall. Und das All ist eben einfach ein leerer Raum, ein Nichts, da ist nichts da. Und deswegen ist es so nach der heutigen Erkenntnis, dass die Himmelskörper, die also da drin punktförmig dann auch noch da sind, sich voneinander immer weiter entfernen. Das ist so wie die Rosinen in einem Hefeteig. Mhm. Wenn sie sich an eine Stelle in diesem Teig denken und er quillt auf, dann entfernt sich von ihnen jedes andere Stück in diesem Teig. Mhm. Und so kann man sich das vorstellen, wie das All im Moment eben sich bewegt. Wobei allerdings seit ein paar Jahren klar ist, dass diese Bewegung sogar beschleunigt erfolgt. Und das ist eben im Moment ein großes Fragezeichen, ein großes Rätsel. Bis vor einigen Jahren hat man gedacht, irgendwann kommt diese Expansion zum Stehen und die Erde und dieses All könnte sich möglicherweise durch die Gravitationskräfte, die ja von einem Massepunkt auf einen anderen wirken, am Ende womöglich auch wieder zusammenziehen. Jetzt aber ist klar, die nach außen laufende Bewegung wird schneller und dazu muss es eine antreibende Kraft geben. Und das ist jetzt die große Frage, wo kommt die her? Das ist also dunkle Energie, so wird es im Moment genannt, die bis dato eigentlich kein Mensch versteht. Mhm. Das ist ein Mysterium der Astrophysik, das seit vielleicht 10 Jahren oder sowas auf eine Erklärung wartet. Mhm.
Ja,
da kann ich Ihrer Tochter leider auch nicht sehr viel weiterhelfen. Ich habe Physik studiert, ich verstehe es ehrlicherweise oder ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Bis dato haben wir Physiker geglaubt, es gibt 4 Kräfte in der Natur. Mhm. Die starke Kraft, die im Inneren der Atomkerne wirkt, dann kommt hinzu noch eine schwache Kraft, die auch im Atomkern wirkt, dann gibt es die elektromagnetischen Kräfte, die ja im Alltäglichen uns am geläufigsten sind. Ein Magnet zieht halt ein Stück Eisen an. Und dann gibt es als 4. Kraft die sehr viel schwächere Gravitationskraft, die eben nur anziehend ist. Und das ist eben auch, wie soll ich sagen, der Hintergrund dafür, dass wir bis vor 10 Jahren vielleicht gesagt haben, es hat den Urknall gegeben, da begann explosionsartig diese expansive Bewegung nach außen. Und es bleibt noch abzuwarten, ob die Bewegung irgendwann zum Stillstand kommt und es findet dann die Kontraktion wieder statt, oder ob die Energie dieser ersten Explosion so groß war, dass die Bewegung nach außen ewig weitergeht, allerdings dann immer langsamer wird, weil die Gravitation natürlich zur Abbremsung führt. Und jetzt gibt es plötzlich diese Einsicht, es wird schneller. Das zeigen eben die Beobachtungen am Himmel mit diesen Supernova-Explosionen, die diese Erkenntnis gebracht haben. Das wurde auch mit einem Nobelpreis dann belohnt. Und die antreibende Kraft, diese dunkle Energie, versteht keiner. Also es gibt Leute, die natürlich daran arbeiten. Ich will nicht sagen, versteht keiner. Ich jedenfalls habe noch keine für mich plausible Deutung irgendwo finden können.
Ja, es ist halt auf der einen Seite natürlich eine wissenschaftliche Diskussion, auf der anderen Seite setzt man sich natürlich mit den Gedanken immer auseinander. Wo sind wir eigentlich, worin bewegen wir uns? Und das ist dann eine rein philosophische dann auch oft, wenn Sie sagen, das ist ein großes Nichts. Aber das muss ja irgendwie auch irgendwo drin sein noch, in einem anderen Raum. Aber ich glaube, das führt jetzt zu weit an dieser Stelle. Ich habe mich total gefreut, dass Sie die Zeit genommen haben. Ich finde das hochspannend, was Sie erlebt haben. Und habe am Anfang ganz vergessen, Ihnen zum Geburtstag nachträglich zu gratulieren. Der ist noch nicht so lange her.
Ja, ist ja schon wieder ein paar Tage vorbei. Ja.
Und haben Sie denn eigentlich noch Verbundenheit zu Ihrer Heimat und Greiz?
Ja, an meinem Geburtstag war ich in Greiz.
Ah. Also noch Familie da?
Ja, ich habe nur wenige. Meine Familie, also die näheren Verwandten, die sind da weg. Sind verstorben. Aber an diesem 20. Juni, meinem Geburtstag, hat der Flugsportverein in Greiz auf dem kleinen Flugplatz Greiz-Obergochlitz eine nagelneue Asphaltbahn zum ersten Mal in Betrieb genommen. Die haben sich tatsächlich eine super schöne Asphaltbahn gegönnt und auf die Weise den Flugplatz natürlich in seiner Qualität deutlich verbessert. Und ich bin dahin geflogen, um zu den Ersten zu gehören, die dort landen, und habe dabei den Bürgermeister und die Landrätin und noch ein paar andere Honorationen, natürlich auch die Medien getroffen und die Mitglieder des Vereins auch. Aber ich habe dann eigentlich mit meiner Frau nachmittags auch wieder die Kurve genommen, denn angesichts von Corona ging da schon einiges ziemlich durcheinander. Und ich habe dann gedacht, es ist schwierig, sich gegen diejenigen zu wehren, die einem die Hand schütteln wollen und zum Geburtstag gratulieren. Corona, das ist nicht lustig. Und da denke ich mal, müssen wir alle aufpassen, dass wir nicht zu, wie soll ich sagen, salopp diese Corona-Bedrohung irgendwie ignorieren. Da kann man nur hoffen, dass alsbald ein Impfstoff verfügbar wird, damit wir die Menschen immunisieren können. Denn diese Infektion, die Krankheit als solche, die Sie haben es ja selber gelesen, wir haben im Land, ich weiß nicht mehr genau, um die knapp 9000 Tote schon. Und viele, die die Krankheit überleben, die haben dann auch für ihr Restleben eben nicht mehr ausreichende Schäden der Lunge oder was auch immer.
Ja, ja.
Es gibt natürlich auch welche, die es schadlos überstehen. Aber ich denke, das, was die Politik hier im Grunde gemacht hat, das war das Richtige, nochmal auf dieser Grundlage, wenn man die Risiken nicht wirklich genau kennt, dann ist es immer klug, erstmal vorsichtig zu sein. Und das ist ja gemacht worden. Insofern muss ich denjenigen also wirklich Respekt zollen, die ja die Verfassungsrechte, was ja problematisch genug ist, erstmal außer Kraft gesetzt haben. Also das hat aber doch geholfen, in Deutschland das Thema etwas besser zu behandeln als in vielen anderen Ländern. Mhm. Trotzdem kann ich nur jedem raten, es nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.
Vielen Dank, Herr Merbold. Bleiben Sie gesund und ja, vielleicht ergibt sich irgendwann ja wieder die Gelegenheit. Ich bedanke mich vielmals.
Na gut, okay, dann ich danke Ihnen.
Eine schöne Zeit. Und bis bald.
Ebenso.
Danke sehr.
Ja, tschüss.
Tschüss.